Brudo, der Podcast über Kulinarik, lokale Helden und einfach das Leben. Viel Spass beim Hören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Grudo, ich begrüße euch recht herzlich zur letzten Episode in diesem Jahr. Keine Angst, natürlich gehen wir auch im nächsten Jahr weiter, im neuen Jahr. Aber ich möchte das gerne noch als Anlass nehmen und euch einmal Danke sagen für die zahlreiche Unterstützung, für dass ihr immer Grudo hört. Wir haben schon eine riesige Community geschaffen und das freut mich natürlich außerordentlich. Ich freue mich auf eure Feedback, die immer zurückkommt. Und natürlich auch immer fürs Weiterempfehlen. Ich würde sagen, das ist ein Applaus wert. Und jetzt müssen wir mal los. Ich habe da so ein Gerät vor mir. Yes! Sehr gut. Das Kind im Mann, würde ich sagen. Ja, heute bei mir an der Bar. Ellbogen abgestützt auf feinstem Calacatta Viola Marmor in der La Bestia Pizza Aperitivo. Der Christian Guyan vom Gluglu vom Helvetica-Gärtli Luzern. Hallo Christian, wie geht's dir?
Hoi Sergio, danke vielmals. Es geht mir sehr gut und schön, dass ich da sein darf zum letzten Mal in diesem Jahr.
Ja, genau, das ist ein bisschen das letzte Töpfchen auf mich, würde ich sagen.
Eine grosse Ehre für mich.
Danke dir, es ist eine grosse Ehre für mich, dass du da bist. Hast du Weihnachtsgutzli schon gebacken?
Hey, wir haben lustigerweise, also Weihnachtsgutzli backe ich eigentlich selten, aber gestern haben wir eine Gruppe gehabt, die so wie einen Weihnachtsgutzli-Kurs mit uns gemacht hat im Gluglu.
Also wer hat jetzt gelehrt und wer hat empfangen?
Hey, nein, das ist mega spontan gewesen. Die haben sich angemeldet und haben dann wie so ein Nachmittagsprogramm machen wollen. Und dann habe ich dann die Idee gehabt, ja, wir könnten ja mit ihnen Gutzli backen und bevor das weitergehen. Und die haben das super gefunden. Haben ein bisschen Champagner getrunken und
Gutzli backen. Ja, ich wollte sagen, etwas trinken dazu haben
sie auch müssen. Unbedingt.
Was ist deine Lieblingssorte an Weihnachtsgutzli?
Aber ich bin nicht so der Gutzli.
Wenn du müsstest entscheiden.
Hey, ich glaube schon Spitzbuben.
Spitzbuben. Mm. Ja, das habe ich auch gerne.
Oder eines Kräberli.
Ah, ein Kenner. Kommt mir aber gerade die Frage in Sinn, wo ich dir später dann darf stellen von der Nadia Buchinat-Sadlung von der Twin Station. Die hat eine wunderbare Frage gestellt und irgendwie erinnert mich jetzt gerade an das und ich freue mich, dir die dann zu stellen. Wunderbar. Wie jeder Gast darf er ja da bei uns einmal so etwas auswählen an der Bar. Du hast den Montepulciano Rot wie der Montepulciano d'Abruzzo von meinem Video Pepe ausgewählt. Natürlich für mich ein Highlight aus dem Bestia-Kühler. Und ich freue mich, dass ich jetzt das hier mit dir mittrinken darf, dass du die Wahl getroffen hast. Wie findest du ihn? Komm, schoss
hey,
mal an.
Super. Das ist mal richtig, probieren. Richtig nice. Also Emilio Pepe ist sowieso einer von meinen Lieblingswinzer von Italien. Macht wunderbare Sachen, sehr naturnahe Geschichten, weiss wie rot.
Handabfüllungen, glaube ich auch.
Das genau, ist auch und extrem schön, wie sich das entwickelt. Am Anfang wirklich noch voller Tannin und jetzt wird er immer softer, smoother und richtig schön zum Trinken.
Willst du noch etwas dazu snacken?
Hey, mega gerne. Wir können gerne die Polpette nehmen.
Willst du sie probieren?
Sehr gerne mit
Sugo.
Genau.
Wunderbar, bestellen wir doch das.
Dankeschön.
Ja, das passt sicher auch mega gut. Oder?
Das geht sehr gut zusammen.
Das Gluglu ist ja, wo du gerade, wo dein Werk ist ja auch sehr bekannt für schöne Weine, für schöne Schaumweine, mit der Hingabe zum Schweizer Wein. Das ist richtig, oder?
Ja. Nein, wir haben... Hey, Schumbi, da bin ich ein bisschen offeniger. Dort haben wir Schweiz, Franciacorta haben wir auch etwas drauf. Frankreich, Spanien. Nachher bei der Wein schon etwa 90% sind Schweizer Wein. Und dann haben wir noch ein bisschen Frankreich, Loire und Burgund.
Was ist für dich das Spannendste vielleicht an der Schweizer Wein?
Hey, ich finde einfach, also es ist auch so ein bisschen meine Ego-Karte. Ich liebe Pinot Noir und Schaumwein. Und die Karte ist ein grosser Teil aus denen oder besteht aus diesen Sachen. Und ich finde bei der Schweizer Wein aber auch, es gibt so eine gute Vielfalt und wir können so viel zeigen. Und es ist noch lustig, weil viel Pinot Noir ist ja immer so, entweder man liebt es oder man hat es gar nicht gern. Und man findet immer ganz coole Alternativen auch in der Schweiz. Sei es jetzt ein Syrah, den wir haben.
Eine Alternative zum Pinot Noir.
Genau. Oder weißt, wir haben viele Gäste, die kommen und sagen, ah, Pinot sind wir jetzt gar nicht auf denen. Und dann haben wir wie so, klar, das sind jetzt nicht eine riesen Auswahl, aber du kannst dann immer mit etwas gegensteuern, wo wir auf der Karte haben.
Wo wir so ein bisschen drauf haben.
Genau. Okay.
Und das ist dann auch aus der Schweiz?
Ist auch aus der Schweiz, ja. Ist auch aus der Schweiz.
Mega cool. Also würdest du sagen, dass das ein bisschen angestaubte Image vom Schweizer Wein ist das weg? Aber du sagst jetzt genau, wenn Pinot Noir, oder? Früher Pinot Noir wahrscheinlich nicht genau das gewesen und hat ein bisschen den Ruf bekommen. Und jetzt ist es schwierig wegzubringen, obwohl die Qualität sich massiv verbessert hat.
Also schwierig wegzubringen, aber es gibt ja viel Pinot-Liebhaber und es gibt auch immer mehr Schweizer Wein-Liebhaber, wo sehen, was für grosses Potenzial das Schweizer Wein haben. Und ich meine, das ist ja jetzt, im Ausland findest du ja praktisch nie einen Schweizer Wein auf der Karte, weil es einfach auch gar nicht verfügbar ist.
Also praktisch, ich habe das noch nie gesehen.
Hey, es gibt schon. Also,
wo hast du das gesehen?
Also ich habe schon in Paris gesehen.
In den Dolomiten.
In Mexiko.
Ah ja?
Ja, hat schon. Findest du immer mehr. Aber gerade jetzt in Mexiko, wo es halt sehr solche Naturweinbaren und so. Mhm. Und die Schweiz, es hat ja richtig coole Nature Wine Producers in der Schweiz. Und ja, das sind auch sehr gefragte Sachen.
Wo siehst du die Zukunft vom Schweizer Wein? Also gerade bezüglich Klimawärmung, hat man da neue Rebsorten, die man könnte...
Hey, das muss man machen. Also die Winzer sind auch schon dran. Also wir haben zum Beispiel einen Malbec von Schaffhausen auf der, also das ist so ein Standard beim Offenwein, den wir auf der Karte haben, von der Familie Stamm.
Wo sie Ursprung in Argentinien hat, oder?
Ursprung Argentinien, Bordeaux, ja, also ja, sicher ja. In südlicheren Gefilden als Schaffhausen. Und er sagt einfach zu dem, dass ich seine Altersvorsorge, also will. Und
also er setzt auf das Pferd.
Ja, er setzt auf das Pferd, weil es sind jetzt wirklich längere Mäsen dran am Umpflanzen. Und ich glaube, gerade Wallis hat sehr Mühe er kämpft sehr mit dem, weil es halt sonst schon relativ warm ist dort, dass überhaupt noch irgendwie Säure in die Weine bekommen.
Einmal ein Primitivo anpflanzen.
Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Lösung ist.
Nein.
Aber wir haben auch in, ich glaube, es ist in Südfrankreich, wo einer die ganzen Rebstöcke ausgerissen hat und Agaven abpflanzt.
Und Tequila macht, oder was?
Tequila oder Mezcal, ja. Ich glaube, man muss wirklich gegebener Umstände muss man so ein bisschen umdenken.
Aber ist es nicht tendenziell etwas Gutes, wird es wärmer in der Schweiz? In der Schweiz eigentlich jetzt, wo man sagt, okay, wir können jetzt noch ein paar Sachen anbauen, die wir vorher nicht können wegen der Kälte.
Ich glaube, Temperaturen sind nie das grosse Problem. Also es ist glaub, momentan fast noch trickier, weil es halt so extreme Unterschiede gibt. Es gibt und meine Freunde hat es ja das schon auch gegeben, dass es wieder mal ein bisschen kälter war oder ein bisschen wärmer war, aber es ist nie die krassen Unterschiede sind nie gewesen. Also das irgendwie heute ist 25 Grad und morgen ist 0 Grad.
Mhm.
Und das ist ja sehr schlecht für die Trauben auch. Ja. Trauben sind am liebsten, wenn es so ein bisschen konstant ist. Und dann spielt es auch nicht so eine Rolle, wenn es ein bisschen kühler ist. Und das ist ja auch das Spannende am Wein oder an den Jahrgängen. Wenn es ein kühlerer Jahrgang ist, das merkst du ja beim Wein raus, dass der hat dann viel mehr Frische, viel mehr Säure, kann auch länger überleben. Und wenn so ein richtiges warmes Jahr war, dann ist es zwar am Anfang extrem schön zum Trinken, aber es ist halt auch viel kräftiger und es kann dann halt auch sein, dass er schnell dann mal vorbei ist.
Das ist interessant. Aber du siehst absolut die Zukunft Schweiz als Weinproduzent, kann man so abschließend sagen.
Das sicher. Und hey, also wir haben ja Ikonen in der Schweiz, wir haben Gantenbein, was Gantenbein...
Bist du mal gesehen bei ihm?
Nein, leider nie. Beim Studach bin ich mal gewesen. Studach ist so mies und beim Tata Shiori in Neuchâtel. Das sind so meine zwei Highlights gewesen bei den Winzer. Vor allem Tata Shiori, wo eigentlich gar niemand gehen kann, habe ich mitgehen dürfen und es ist ein riesen Erlebnis gewesen. Und aber Gantenbein finde ich, also ich bewundere Gantenbein. Wie sind also jetzt nicht meine Favorites, aber was sie für die Schweizer Weisszene gemacht
haben. Das ist eigentlich auch der Vorreiterrolle gehabt.
Genau. Aber es ist halt schon noch, again, ich meine, der erste Gantenbein habe ich irgendwie im Restaurant für 70 Franken getrunken.
Ja, klar, gut.
Und jetzt ist aber
das kann man von den super Tuscans oder überzahlt mit Grillen.
Aber es ist auch okay, also wenn Nachfrage da ist.
Wird sich das auch erarbeiten.
Genau.
Was hältst du eigentlich, gerade in der heutigen Zeit, trinkt man Alkohol, man trinkt weniger Alkohol, das geht natürlich, in der Ausgangsszene ist das so, aber jetzt kommen langsam auch im Weinbereich natürlich Alternativen auf den Markt. Wir haben zum Beispiel ein Produkt drin, das auf einer anderen Basis basiert. Es ist schwierig zu sagen, es ist ein Wein-Alternative. Man kann eher sagen, es ist eine Alternative statt der Wein zum Essen. Also es tut nicht den Wein ersetzen, aber es gibt etwas Ähnliches zum Essen. So Randenbasis, weiße und rote Rande, da gibt es ein weiss, Anführungszeichen Wein. Was haltest du von dem? Und ist dann noch alkoholfrei? Oder? Dann haben wir irgendeine so eine alkoholfreie Wein-Alternative. Was sagst du dazu?
Hey, ich finde es noch schwierig. Also wir haben Kolonie Null im Angebot, wo in Berlin produziert wird, wo mit einem Gerät der Alkohol entzogen wird.
Das ist aber Wein. Also genau. Das ist auf Traubenbasis.
Genau. Hey, Sus, also ich habe wirklich das Glück gehabt, wo wir im Restaurant Magdalena waren, letztes Mal oder vorletztes Mal, haben wir wie so Flasche Wein genommen und dann haben wir immer noch die Weinbegleitung plus alkoholfreie Begleitung dazu bekommen. Und das war extrem spannend gewesen. Also zum Teil Gerichte haben so gut gematcht mit der alkoholfreien Begleitung. Und egal wie, vielleicht ist es halt auch so, es ist etwas Neues gewesen. Weil Wein trinken wir ja schon länger.
Ich weiss nicht. Sag nicht, wenn ich gestartet bin.
Und aber es war wirklich eine sehr spezielle Sache gewesen, und es war super abgestimmt gewesen. Und es war jetzt nicht so gewesen, dass es zu jedem Gang einen Saft gegeben hat, sondern wirklich auch mal auf Teebasis. Sehr leichte Sachen auch, also wo bekömmlich gewesen
sind. Wo das Essen unterstützt.
Genau, wo das Essen unterstützt. Und jetzt nicht irgendwie auf Kombucha-Basis, wo nachher irgendwie
Nein,
das ist wirklich eine coole Geschichte gewesen. Ja, der Trend ist, dass Leute halt gesünder leben, weggehen vom Alkohol, anders konsumieren. Das merken wir schon auch ein bisschen. Wir haben es vor allem im letzten Jahr noch extrem gemerkt mit dem doofen Dry January.
Was mit dem doofen Dry January? Aber dann müsstest du vielleicht Alternativen haben.
Das haben wir ja schon. Aber
das hat auch einen Einfluss aufs Ausgangsverhalten.
Extrem. Ja. Und geil, wir haben dort mehr Tee verkauft als Wein. Also es ist, wobei Marschen ist ja bei dem nicht so schlecht.
Ja, genau. Also ich merke schon, dass da ein fundiertes Wissen ist, Christian. Das ist so spannend, immer so ein bisschen, auch über die Weingeschichte. Ich liebe ja Wein über alles, aber es ist so spannend, mit Leuten zu reden, die dann eben auch ein tiefer Hergehenswissen haben. Danke für das. Christian, dich kennt man natürlich mittlerweile in der Luzerner Gastro-Szene, Gastrolandschaft. Wie würdest du dich selber in drei Worten beschreiben? Ich habe mich so gefreut auf die Frage.
Schwierig.
Aha, also, was ist jetzt schwierig? Nein, schwierig zu beantworten oder schwierig? Okay, notieren wir.
Schwierig. Spontan. Und ich glaube, ehrgeizig.
Tipptopp. Ich würde sagen, schwierig und spontan, das hebt sich ja dann irgendwie wieder auf.
Ja, aber so ist es bei mir, glaube ich, auch. Also, es gibt halt wie so. Ich habe letztes Mal mit Ich habe letztes Jahr mit jemandem in der Küche gearbeitet und mit dem habe ich mich letztes Mal wieder getroffen und der hat gesagt, weißt, es ist, bei dir gibt es wie kein Nein. Es gibt immer, es muss immer irgendwie gehen und es geht dann auch wie immer. Und das ist dann, glaube ich, wie so schwierig für die Person gerade im Moment. Ist auch sehr spontan und am Schluss...
Ist es sehr gitzig?
Genau, ist also es sehr gitzig. Es ist schon, gitzig, genau, ja. Es sind schon die Sachen, wo...
Ja. Also würdest du sagen, das hat ja ein bisschen mehr mit der Arbeit zu tun oder im privaten Bereich, würdest du sagen, ja, also das ist jetzt schon ein bisschen die Gretchenfrage. Wieso bist du schwierig, Christian? Erzähl.
Sag schwierig. Ich kann das nicht sagen. Aber ich glaube, schwierig ist jeder Mensch ein bisschen und darf auch jeder Mensch ein bisschen. Also das macht es ja auch spannend. Es gibt ja auch ein bisschen Charakter. Es
ist herausfordernd vielleicht.
Genau. Und eben auch zum Teil, das ist ja immer das Coole, auch in der Gastronomie, das ist wirklich zum Teil schwierige Sachen zu meistern, nachher Meister ist und dann bist du so stolz auf das. Und das sind ja auch viele Sachen, die es ausmachen.
Ich glaube auch, und man muss ja dann, also das ist jetzt ein bisschen meine Erfahrung, oder wenn ich so ein bisschen auf mein Arbeiten zurückschaue, man muss ja auch schwierig sein, um etwas durchzubringen. Man muss ehrgeizig sein, zum dranbleiben am Ball und eben vielleicht noch einmal sagen, hey, nein, so nicht, ich habe mir doch gesagt. Und wir haben doch gesagt, und das bekannte tausendste und einte Mal nachfragen und machen, dann ist mir vielleicht schwierig in gewissen Augen, aber fürs Ziel ist es ja dann notwendig.
Ja, und dann man darf auch schwierig sein, man muss nicht immer noch Ja und Amen sagen und hey, ich finde es halt auch bei den Mitarbeitern für, ich muss immer so, ja, man muss immer eine gute Mischung finden. Mhm.
Ach, kennst
du. So Zuckerbrot und Peitsche und ja.
Anscheinend funktioniert das.
Es muss funktionieren.
Als Klugel ist er erfolgreich. Ich würde aber, bevor wir so ein bisschen jetzt im Klugelbereich weitermachen, du bist gelernter Servicefachmann. Bist im Bündnerland aufgewachsen.
Ja.
Geboren und aufgewachsen.
Ja.
Und was ist da passiert? Wie bist du zur Gastronomie gekommen?
Hey, ich habe eigentlich immer schon, wo ich am Gymi war, habe ich immer Jobs, sogar noch in der Sek. Hey, angefangen jetzt, glaube ich, wo wir zum ersten Mal in der Ferien sind wir in Italien gewesen, in einer Nähe Rimini und dann sind wir in einem Hotel gewesen, und dann habe ich glaube, ich bin 6 oder so und dann habe ich dort schon immer geholfen, nein, ich glaube 5 oder so und dann habe ich dort immer schon geholfen beim Frühstück. Sind mich wie so fasziniert.
Alle guten Ursprung hat in Italisch.
Hey, und nachher, und dann hatte ich auch das Glück gehabt, mit dem Partner von meiner Mami, der ist sehr grosszügig und ist sehr viel mit essen gekommen. Und mit Gastronomie schon immer gereizt. Also ich habe mich immer schon extrem wohl gefühlt in Restaurant. Auch ein Stammtisch oder so. Mein Eni hat Boschka im Dorf und wir sind dann viel halt zum 9 in Dorfbeiz und dann sind wir Stammtisch gesessen. Und eben nachher so die ersten Jobs auch Gastronomie. Nachher habe ich wie so gefunden, hey, wieso nicht die Ausbildung in der Gastronomie? Also ich habe dann noch eine Schnupperlehre oder Rezeption gemacht.
Hotel
in St. Moritz und das ist Katastrophe, also es war einfach so langweilig. Und dann habe ich gefunden, nein, das, und dann habe ich dann die Lehre gemacht im Hublis Landhaus im Davos Lorett. Und das war so wirklich so ein super classy Sternebetrieb gewesen.
Hotel und Restaurant,
so richtig alte Schule, da ist noch alles geflogen, was fliegen können. Und Chef und Chefin haben sich noch so richtig gefetzt, wenn sie...
Du schenkst dir noch ein bisschen, erzähl weiter.
Ja, gerne. Hey, und nachher, nach der Lehre, bin ich dann ist die erste Station am Baden gewesen. Dann habe ich so gefunden, jetzt muss es nur noch aufwärts gehen, mindestens 1 Stern und 17 Punkte und ohne daran schaffe ich gar nicht, oder will ich gar nicht mehr arbeiten. Und dann bin ich in Baden gelandet, in der Pinte in Detwil, auch dort ein super Jahr gehabt. Nachher auf Zug kam Rathauskeller und dann so die erste prägendste Geschichte ist dann schon im Rigenblick in Zürich gewesen, wo ich die Stationsleitung machen durfte. Weil wir sind nach 20 Jahren jetzt wieder mal das Restaurant mit einem Stern gegangen in Zürich. Und wir sind wirklich so 3 Monate im Voraus Ausbruch gewesen. Und es war schon noch eine Challenge gewesen, um all die Reservationen zu handeln können.
Wie viele Plätze hat der Regiebeck?
Hey, wir haben bis zu 60 Plätze machen können.
Ja. Und das ist dann, ja gut,
und
das ist
dazu
so
mal
viel
jetzt,
eigentlich.
Nein, aber für das Sternenrestaurant gleich noch gute Grösse. Hey, gell, und dazu mal hat es halt wie noch kein Reservationssystem gegeben.
Also das Buch?
Das Buch, genau, das haben wir immer noch. Also wir haben im Glücklich kein Reservationssystem, wir haben immer noch das ein Reservationsbuch. Wir dann auch noch jede Reservation per Mail beantworten. Und das haben wir dort wie auch gehabt. Und dann hat es halt auch viel so Schlaufüchse gegeben, die dann halt einfach da gestanden sind und behauptet haben, sie haben eine Reservation.
Die heisst Müller-Meyer,
genau,
oder?
Genau, das hat es dann dazu mal wirklich so viel, viel gegeben.
Nein.
Und schon dort war ich schwierig für die Küche, weil ich dann immer wieder, hey, wir haben jetzt noch einen Zweier, wir haben jetzt noch mal einen Zweier und die haben mich dann dort auch zum Teil nicht so gern gehabt. Wir haben wirklich, also wir haben auch Leute gehabt, die am Kartentisch gegessen haben.
Mhm.
Also wirklich, wie man...
Ja. Weil sie einfach wollen essen.
Weil sie einfach wollen
essen. Aber es ist doch unternehmerisches Denken schon damals.
Das ist super gewesen. Das ist auch... Hey, und geil, etwas so mittlerweile in Myanmar ein Restaurant aufgemacht haben, sind...
Wer hat das gemacht?
Epicers.
Aha, Seitenfuhr.
Genau. Und sind ja immer wieder mal in der Schweiz und das ist eine extrem tolle Zeit mit ihnen.
Das war eine prägende Zeit für dich.
Sehr, sehr.
Und du bist in Zürich geblieben?
Genau. Also verschiedene Stationen gemacht, bin dann nochmal zurückgekommen in Regiebeck, wo ich dann Geschäftsführung machen durfte von dem ganzen Betrieb. Wir hatten auch sehr eine coole Zeit gehabt. Ich hatte dort Dennis Pucher als Küchenchef gehabt und er ist dazu mal der jüngste Sternenkoch in der Schweiz gewesen, mit 29 und extrem kreative Person. Und wir hatten auch ein sehr, sehr gutes Team gehabt.
Sehr gut. Und nachher bist ich habe das natürlich super und souverän recherchiert, Christian. Du bist nachher dann noch in der Maison Manesse gewesen, im Mesa, oder umgekehrt?
Genau, zuerst im Mesa und nachher noch in Maison Manesse und dann hatte ich die Schnauze voll von Zürich.
Ja.
Und dann ist das Angebot vom KQL gekommen.
Ja. Stopp, ich glaube, dort müssen wir wahrscheinlich eine kleine Zäsur machen, weil jetzt sind wir weg von Zürich. Aber was mir auffällt, hier, oder? Wir haben jetzt, ab diesen Stationen in Zürich haben wir da ausschließlich Fine Dining Restaurant, und man kann zu diesen Stationen zählen.
Ja, es hat immer also wieder mal hauptsächlich genau. Also ich habe die Volkshauseröffnung mitgemacht in Zürich und das ist weniger Fine Dining gewesen. Das war eine riesige Geschichte gewesen. Auch sehr, sehr lehrreich, aber sonst ist schon hauptsächlich Fine Dining gewesen, ja.
Was ist deine Faszination zum Fine Dining?
Hey, ich glaube, so der ganze Perfektionismus. Früher ist es halt schon noch ein bisschen anders gesehen. Darum arbeite ich jetzt vielleicht auch nicht mehr im Fine Dining Bereich.
Das wäre dann die nächste Folgefrage.
Das ist ja lustig gewesen, das hat der Heller von Comio immer wieder so, ja, und jetzt aber nicht mehr zurück in Fine Dining. Und dann habe ich gesagt, nein, ich glaube, Fine Dining ist wie so vorbei, es hat sich so viel verändert und der Gap von Fine Dining zu, sagen wir mal, dem, was sonst passiert, ist auch nicht mehr so riesig, wie früher war.
Und ich denke auch, die Branche oder die Sparte der Gastronomie hat auch gewisse Mühe heutzutage.
Definitiv. Also darum haben ja auch viel, oder anders als mit einem Sponsor funktioniert ja viele Betriebe gar nicht mehr.
Dass man einfach über die Marke, über die Brand dann, die Investitionen kann machen kann. Da bin ich so auch noch gespannt, wie das weitergeht in der Fine Dining, dem Fine Dining Sektor. Ich finde es auch spannend, wie du sagst, Perfektion, die Ästhetik, die Schönheit an einem angerichteten Teller.
Ich liebe es ja nach wie vor noch zum Restaurant zum essen und zum dort geniessen und kann auch gerne allein sein, weil ich bin dann wie so ganz für mich und kann
aber ich liebe ein allein essen im Fall.
Me too.
Darum gehen wir nie zusammen essen, gell? Ja, ich habe schon abgemacht. Ja, aber das ist jetzt meine Frage, oder? Jetzt mit dem Glu-Glu dürfte ich glaube sagen, dass das mehr ehrliche, bodenständige Geschichte ist mit einem gewissen Twist. Also jetzt kommst oder jetzt bist du zurückgekommen zu dieser Küche, weil sie ehrlicher ist, weil sie authentischer ist. Was ist es genau?
Hey, ich glaube, ehrlich, das ist noch schwierig zu sagen. Ich meine, Michelle im KKL hat extrem eine ehrliche Küche authentische Küche gehabt. Sehr bodenständig auch, aber einfach so gut gekocht, dass es einfach easy ein Stern, also dass ein Stern verdient und ein guter Stern verdient war. Und jetzt, hey, mit dem Konzept, das wir haben, das ist auch, die ganze Entstehung ist schon relativ lustig gewesen. Wir haben die einfach mal angefangen und dann ist es losgegangen. Zuerst noch, als ich noch in der Küche allein war und dann nach 10 Tagen ist dann der Leo dazugekommen.
Du willst es vom Gluglu
geben? Genau, ja. Genau, reden vom Gluglu.
Aber du hast nicht gekocht am Anfang, oder?
Genau, am Anfang habe ich
wieder also kochen, gelernt.
Kochen ist übertrieben gesagt. Aber
Semmelbrötli mit dem Fleischkäse.
Fleischkäsebrötli, Blättli gemacht. Ja. Schon so 4-5 Gerichte haben wir schon auch gehabt. Also ich glaube, Ragu haben wir dann wirklich erst gemacht, wo der Leo kam. Aber so Pasta oder so hat es glaube ich auch schon gegeben.
Aber du bist ja kein gelernter Koch und gleich hast die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen, dass du schnell mal kannst ein Restaurant bedienen.
Hey, das musst du glaube ich auch.
Ja.
Also, mein Interesse am Essen ist halt schon, man sieht es auch.
Darum hockst du da. Das ist Crudo, das ist meine Leidenschaft genauso. Und ich weiss genau, von was du redest. Und ich hätte jetzt da auch keine und sagen, ja gut, dann machen wir das, wenn es nötig ist. Und dann wäre es wahrscheinlich nicht mal so krumm, oder?
Ich glaube, das gehört zu unserer Position auch dazu, dass man das, wenn jetzt mal Not am Mann ist, und es tut ja auch gut.
Also man es sieht, ist also auch
richtig Seite, gut, wenn man mal in der Küche steht und
soll ich dir nachher eine Pizza machen? No comment. Christian, mit dem Gluglu ist er wirklich, finde ich, oder euch, ein super Wurf gelandet. Es ist nach wie vor ein Fixpunkt in der Luzerner Gastszene. Es ist wunderschön, im Vögeligärten dort auf dem Terrasse zu sitzen. Was erwartet man im Gluglu? Man hat es jetzt so ein bisschen einen Einblick haben schon aus dem Gespräch raus, aber es gibt vielleicht gleich noch Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Gluglu gar noch nicht können. Was erwartet sie dort?
Puh, hey. Ich glaube, irgendwie mein Team. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, ehrliche, bodenständige Gastfreundschaft, würde ich jetzt mal sagen. Und auch dort. Also, ich finde, man muss sich immer auf Augenhöhe begegnen. Und ja, es darf auch mal eine Diskussion geben.
Ein Austausch,
Austausch mit den Leuten und wo
durch die Grösse oder durch den kleinen Gastraum ist natürlich auch eine Nähe schon mal gegeben, oder?
Genau, das ist halt schon auch speziell im Gluglu. Ich meine, sind es 18 Quadratmeter, wo wir
das grösste Zimmer daheim.
Wo wir gerade einige Leute durchschleusen zum Teil und gegen mit dem Sommer, es ist sehr ein lebendiger Betrieb auch und
Radlocket. Also der Standort ist
einfach
etwas vom Schönsten, was es gibt in der neuen Stadt.
Und wir haben auch wirklich sehr sehr viele Stammgäste und auch richtig coole Gäste.
Mhm. Finde ich auch. Und dann haben wir sind gestartet und plötzlich ist da die Fachzeitschrift Gomio auf euch aufmerksam worden anscheinend. Und sind nominiert worden für das Gomio Pop. Das ist eine Auszeichnung für, sagen wir schnell, Neubetrieb, Kleinbetrieb.
Hey, es ist wie so die Trend- und Lifestyle-Kategorie von Gomio.
Wir sind auch nominiert mit der Besten. Ja. Wir haben nicht gewonnen. Du bist nicht nominiert. Ja, du bist erwähnt gewesen, oder?
Genau, du bist einfach wie ausgewählt, wie so Restaurant des Jahres,
genau.
Gibt es einfach Pop des Jahres. Hat nichts so wie Pop-Up, was viele meinen, fälschlicherweise. Und das Ding ist auch, wir haben ja wie so als der erste Monat, haben wir ja so wie quasi als Pop-Up auch aufgemacht gehabt. Und darum verwechselt das auch noch viel. Und wo immer noch meinen, wir sagen das Pop-Up, aber wir sind wirklich ein Also wir sind ein Takeaway, so muss ich sagen.
Aber dann haben wir den Go Mio Pop-Titel geschafft, ersten Platz gemacht. Das ist ja Wahnsinn, oder? So ein kleines Lokal. Wie hast du erfahren davon?
Ich erfahre das schon immer ein bisschen im Voraus. Du wirst ja immer so ein bisschen informiert über das auch. Und
wegen dem, dass du deinen grossen Speech kannst vorbereiten kannst?
Nein, gar nicht. Nein, aber dadurch ist schon immer ein bisschen Kontakt mit Hellers gehabt. Also. Sind dann sie wie so im ersten Jahr haben schon mal gefragt, hey, wie siehst du es, wie lange hast du im Sinn zum Bleiben und so, weil das ist natürlich für die auch immer sehr, sehr wichtig. Und da ich ja mit dem Robby von Rock Service abgemacht habe, hey, bleib mal für ein halbes Jahr und dann schauen wir weiter, bin ich dort wirklich noch sehr unschlüssig auch gewesen. Und das war wirklich so nach zwei Monaten, wo sie zum ersten Mal angerufen haben. Und dann habe ich wie so auch noch haben wir dann wie auch noch beworben auf eine andere Stelle und das war wirklich noch so recht offen gewesen und alles. Und dann haben wir dann wirklich dazu entschieden, zu meinem Gluglu zu bleiben, weil es mir extrem gut gefallen hat, weil ich dann die ganze Stimmung, den ganzen Vibe auf dem Platz super gefunden habe. Und dann haben sie dann wie so etwa drei Monate vorher haben sie mich mal kontaktiert. Und
das
eben, genau, und haben dann eben gefunden, hey, sie würde das gerne, also es die Auszeichnung geben und dann, ja.
Was bedeutet dir der Titel?
Hey, irgendwie viel und irgendwie ist es einfach ein Titel. Nein, also ich bin extrem stolz gewesen, also auch über das ganze, also über den Leo, der mit mir das Teil aufgezogen hat, genau der Leo, der mit 20 zu mir gekommen ist, dann aber auch mit dem Gian und dem Roberto, die dazu mal noch im Team gewesen sind, dass wir das geschafft haben mit dem Laden. Also eben so ein 20 Plätze und ja.
Siehst du es ein bisschen als Bestätigung auch von deinem Arbeiten?
Was das würdest du jetzt sagen?
Gut. Nein, das ist ehrlich. Ich meine, man würde vielleicht sagen, nein, aber vielleicht, ja, es geht ja weiter, oder?
Ja, definitiv. Und hey, und ich finde, Gluglu muss auch weitergehen. Wir haben jetzt gerade gestern wieder so eine glorreiche Idee gehabt.
Willst du sie uns erzählen?
Nein, die sehen wir dann nicht mehr. Im Januar.
Nimm das Glas Wein, vielleicht bringe ich es noch
nein,
aus.
Nein, das gibt es dann im Januar 2026. Es muss ja spannend bleiben.
Wann? Ende Januar?
Nein, Januar.
Januar 2026.
Also wir machen die Ferien bis 7. oder 8. Januar. Und dann, wenn wir es schaffen, dann,
Doppel bitte, schau jetzt.
Oh, fein.
Greif zu.
Danke.
Ausgemachte Polpette an unserem Sugo. Hoffe, es schmeckt. Passt sicher hervorragend zu mir.
Das definitiv.
Das ist noch eine kleine Break. Gell?
Danke, Sergio.
Aber 7.8. bis zum 7.8. haben wir zu. Und genau. Dann wird.
Hey, also von der Räumlichkeit kannst du ja nicht gross etwas machen, aber ich habe gestern noch mal so eine Idee gehabt, dass wir wie so das noch ein bisschen besser beleben könnten.
Ja, ein paar Ballon raushängen.
Nein.
Wenn du auf deine bisherige Karriere zurückschaust, Christian, welche Herausforderung oder Herausforderungen haben dich da am meisten Kraft gekostet?
Puh. Hey, ich glaube schon, also das zweite Mal Rückblick, wo ich die Hotelführung auch machen durfte. Und wieso, also ich bin selber überrascht gewesen, dass mir der ZTV das grosse Vertrauen gegeben hat, dazu mal.
Willst du noch sagen, was der ZTV ist?
ZTV ist Zürcher. Zürcher Frauenverein, ja. Aber jetzt heisst es wirklich ZTV Unternehmungen.
Mhm.
Die haben verschiedene Betriebe. Dazu mal sind es, also 2004 oder 2005 sind es, glaube ich, 1000 Mitarbeiter gewesen. Mittlerweile sind es wahrscheinlich auch schon 4000 Mitarbeiter. Und der Rigiblick war ein Hotel mit 7 Zimmern, 2 Restaurants. Und ich habe wirklich von der Hotelie überhaupt keine Ahnung gehabt.
Obwohl du am Anfang mal an der Rezeption gestanden bist.
Ja, aber es war schnupperleer. Und dann habe ich Kuvert gestempelt oder ich im Briefpark
gewebt. Ich lasse dir zu, Christian.
und das war schon sehr so learning by doing gewesen. Und gerade Hotel ist immer, also wir haben, hey, in diesem Hotel ist, sind so viele Sachen passiert, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Also wirklich so die von Verhaftungen bis, nein, wirklich recht speziell gewesen.
Ja, ich kenne auch jemanden, der im Hotel arbeitet, in Bangkok, und er hat gesagt, hey, kannst du dir nicht vorstellen, was das Tag ausgemacht
hat. Wir haben wirklich nur 7 Zimmer gehabt, aber wir haben wirklich so, also dort war jetzt wie so alles gewesen.
Ja.
Vom Pornodreh über wirklich Dealer, der verhaftet worden ist, Escorts, wirklich alles.
Spannend. Hast du noch Geschichten darüber zu erzählen? Nein. Ich glaube, das sind jetzt gewisse Zuhörer und Zuhörer hörig geworden. Okay. Bleiben wir noch schnell bei der Gastronomie im Allgemeinen. Meiner Meinung nach sind Gastronomen, und da zählen wir uns natürlich dazu, ein spezieller Ruf. Wenn wir das mal so im Raum stehen. Aber du hast jetzt die Möglichkeit, mit dem Mythos aufzuräumen. Was sind deiner Meinung nach die grössten Mythen in der Gastronomie?
Hey, ich finde, also für was müssen wir da aufräumen? Also gesehen sind wir so kein Grund zum Aufräumen. Also wir sind ja alles gesellige Menschen. Wir haben es gerne lustig, wir trinken gerne, wir essen gerne. Ich finde es einfach schlimmer, wenn ein Gastronom nicht die Ansichten hat, die wir vielleicht mehr
haben. Früher hast du gesagt, ja, kennst du Rudi von dieser Beiz? Es ist im Weinhändler seine grösste Kundin. Dazu, oder?
Die grösste Kundin im Restaurant.
Genau, aber ja, das ist so die halbe ist.
Nein, also auch der Zusammenhalt, und ich finde, das haben wir ja auch da relativ einen guten Zusammenhalt. Meine Freunde ist ja immer so, Konkurrenz und das hat sich mittlerweile auch ganz extrem verändert. Dann ist ja mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander.
Finde auch.
Und also wir haben ja auch gecheckt, hey, miteinander ist es so einfacher, als wenn du immer irgendwie gegeneinander spielst und so. Aber ich finde, wieso, das gehört auch zu der Gastronomie dazu, dass man mal für Kater arbeiten kommt oder irgendwie heiß über den Durst trinkt und es ein bisschen lustig hat. Und ja.
Ja, nein, also das ist, ich sehe das im Fall ähnlich. Ich glaube, die Gastronomen, ja, die Gastronomen, die nahe am Gast sind, die müssen irgendeine spezielle Art haben, schalte ich sie gar nicht aus, oder?
Ja, man muss schon ein bisschen masochistisch veranlagt sein, wahrscheinlich.
So 17. Mal, nein, so sage ich, 1700. Mal den gleichen Witz bringst, so yes. Du kochst, aber du bist nicht Koch, aber du kochst auch an Caterings, was ich gehört habe.
Genau, wir haben ja so mit Caterings so angefangen, also kochen. Das mache ich dann, also wir haben ja ein Küchenteam, aber es gibt natürlich immer wieder mal auch Anlässe oder Events, wo ich dann halt das Küchenteam im Gluglu brauche. Und den Service kann man ja wie so einfacher abdecken als eine Küche. Und dann gehe ich dann halt meistens, also viel an Caterings, wo in der Küche stehen, das macht. Aber gerne, ich habe auch bei Franzoli Catering sehr viel lernen können, weil dort bin ich auch mal ein paar Monate in der Küche gestanden und die haben alles gemacht, bis ein paar tausend Leute.
Und dann kann man dich also buchen?
Für was?
nein, ich meine, buche als Caterer, also kann ich dir als
wir machen extrem gerne Caterings, also es ist auch wie so, es ist auch immer spannend und haben es auch immer gerne gemacht, wir haben es jetzt nicht mehr zu 100% machen, weil du baust ja wirklich jeden Tag ein Restaurant auf, hast nachher in 2 Stunden Service und nachher bist du eigentlich mehr auf- und abbauen und hey, wir sind nicht mehr die Jüngsten.
Nein, ist echt. Ich weiss, du hast es vorher kurz erwähnt. Du bist viel in Mexiko unterwegs. Was zieht sich dort an, also jetzt gastronomisch gesehen?
Hey, es ist so ein Kollege von mir, der das Restaurant aufmacht in Mexico City. Er hat vorher auch schon in Mexico City gearbeitet. Also ich bin erst vor 3 Jahren zum ersten Mal in Mexico City gewesen, dann letztes Jahr und jetzt in diesem Jahr wieder. Und vielleicht im Februar nochmal. hey, wieso, ich glaube, die ganze Gastfreundschaft, der Lifestyle, den sie haben, der Umgang auch, wo miteinander ist, dort. Es ist wieso, wenn du allein unterwegs bist, dann ist es sowieso easy, um Leute kennenzulernen. Dann halt die Gastronomie auch sehr, sehr hochstehend, auch die ganze Vielfalt. Also wir sind letztes Mal sind wir in einem Sterneladen gewesen, wo wirklich Streetfood ist. Die haben 4 Achtertische auf der Straße. Und die fangen am Morgen um 9:30 Uhr fangen die an. 9 oder 9:30 Uhr fangen sie an. Und du kannst kommen, wenn du willst. Irgendwann kannst du einfach ins Menü einsteigen. Und die kochen immer für die 32 Leute, die dort sitzen, kochen die jeden Gang das Gleiche.
Versetzt aber dann?
Nein. Es ist wie so, es gibt den ganzen Tag gibt's andere Gänge. Also die kochen nie das Gleiche. Es war wirklich crazy. Und sie kommen die aber vor jedem neuen Gang kommen sie fragen, hey, machst du noch weiter oder willst du Süßes? Und dann, wenn du Süßes willst, dann bringen sie das Dessert und nachher musst du halt auch zahlen, weil schon die nächsten Leute warten.
Aber es sind nicht 25 verschiedene Tacos, oder?
Nein, aber also die machen etwa 40 Gänge am Tag.
Krass!
Und es ist wirklich, und weißt du...
Und wo, das kocht auf der Straße?
Ja, also so eine Strassenküche.
Hast du, ja, okay.
Hey, und gell, dann läuft dir mal einer mit dem Gemüsekorb hinterher und dann weißt du, ah, okay, jetzt ist wahrscheinlich das Gemüse ausgegangen. Das ist hinter, so eine geile Geschichte. So geil dort. Und das hat richtig, richtig Spass gemacht. Hey, klar, das ist jetzt nicht so eine klassische Michelin-Stern-Laden. Ja. Aber es ist ein riesen Erlebnis. Wir sind in ein Orange Wein auf der Karte gehabt, und dann 2 Drinks und Bier und Wasser.
Und Tequila.
Aber wirklich Mezcal.
Mezcal.
Und Mezcal ist sicher auch ein Grund wegen Mexiko.
Eben.
Ich liebe Mezcal.
Also mit dem klischee-mässigen Würmchen drin?
Nein. Nein, aber es ist wirklich so, es ist so ein geiles Getränk und auch recht vielseitig. Und du kannst...
Weißt du, wo ich war? Es gibt so Mezcalerias, oder?
Genau.
Wo so Beiz hast, wo nur und verschiedene Mezcal drauf hast.
Und hey, du hast wieso, du kannst das Essen sehr gut mit dem Essen kombinieren. Und das Beste ist, es gibt nie einen Kater. Du hast nie einen Kater vom Mezcal.
Wie viel hast du denn schon gehabt am Abend?
Hey, das ist jetzt mein Geheimnis für heute. Also,
wenn du es noch weißt, dann könnte es ja nicht so viel gewesen sein.
Nein, es war schon wahrscheinlich eine Flasche gewesen.
Okay.
Aber wirklich so, am Nachmittag um 2 Uhr angefangen und am Morgen um 5 Uhr, 6
Uhr. Ja, das geht in dem Fall. Nein, das ist ja so. Hä? Flasche über. Sind das?
Ja, aber es gehört dich.
Nein, ist schon gut. Wir müssen das jetzt auch nicht mehr weiter. Ich finde das eben, wie du gesagt hast, das war ja auch mal.
Und dann gerade die ganze Vielfalt von Mexiko ist schon.
Kulturell oder gastronomisch?
Kulturell, ja. Also alles.
Ja.
Ja, gastronomisch, ich meine, du bist ja auch ein grosser Thailand-Fan. Finde ich jetzt auch. Also, ich habe easy einen Monat lang, glaube ich, Thai-Küche essen. Mexiko habe ich dann schon so nach 4-5 Tagen, muss ich dann auch mal über so einen Teller Pasta oder so haben.
Was ist für dich typische mexikanische Küche?
Hey, halt so die ganze. Also, Tacos findest du halt.
Tacos.
Es gibt halt auch zu allem gibt's meistens. Also, meist ja. Vor allem ja. Auch.
Chicken, oder? Ja.
Also allgemein Fleisch. Also, die sind schon recht fleischlastig. Hey, und dann, aber was halt auch ist, gell, die ganze, also es gibt so viele coole Restaurants in Mexico City, auch von Aufmachung her und vom Interieur. Und, aber es, die haben halt alles ein bisschen die gleiche Richtung. Und aber dann jetzt auch, zum Beispiel das Nikos, das ist so ganz klassisch mexikanisch und das gibt es schon ewig. Und das ist für mich so ein bisschen wie eine Kronenhalle, sage ich jetzt mal, in Mexico City quasi. Wirklich so ein, und wo halt auch du Mexiko hergewässer geht. Und auch Gerichte so wirklich noch richtig coole Geschichten sind. Aber auch dort, gell, du hast halt immer gewisse Schärfe, dann Guacamole, die Avocado, du hast eben dann viel halt
Tacosböden. Und der Koriander.
Koriander ja. Und dann Mole, wo einen grossen Faktor spielt.
Aber wir dürfen die mexikanische Küche nicht mit dem Tex-Mex verwechseln.
Nein, das hat nichts mit dem zu tun, oder?
Also der Fajita.
No Gringo Food.
No Gringo Food. ist eben nicht die mexikanische Küche. Cool. Wie du weißt, jeder Gast, ich weiß nicht, ob du weißt, aber ich habe es dir gesagt, von Crudo, der darf oder muss eine kleine Aufgabe mitnehmen, also respektive ein Lebensmittel mitnehmen, wo für ihn eine spezielle Bedeutung hat, wichtig ist oder einfach nur verliebt drin ist. Was ist es bei dir?
Hey, also bei mir wechseln ja, so Sachen wechseln immer relativ oft bei mir, aber momentan ist es gerade Walliser Raclette. Und ein Gruß an deinen ersten Podcast-Gast, Salagna, das ist wirklich ein grossartiges Produkt.
Nein, sag das nicht, jetzt haben sie wieder in den Ohren mit dem Raclette. Ah, okay, okay. Wieso, Christian?
Hey, wir haben momentan auch gerade, wir machen wie so, ab dem Fifi haben wir einfach immer einen Raclette-Ofen draussen.
Ah, jetzt ein Gluglu?
Ein Gluglu, genau, mit dem halben Käse drauf.
Hey, jeden Abend?
Ja, ab dem Fifi ist es,
Zeit,
ja. Kannst du nachher ein Raclette kochen?
Ich komme. Ja.
Hey, und Raclette geht einfach immer.
Also ist es jetzt ein Raclette-Käse oder im allgemeinen Käse?
Also,
es ist
schon, also ich bin schon sehr ein Käse-Mensch.
Ja, ja.
Aber Raclette, finde ich, das kannst du jetzt halt wie immer essen. Und ich kann auch wie so nie aufhören mit Raclette essen. Das ist wirklich wie so...
Solange würde ich fragen, wie viele Scheiben das... Also jetzt mich gefragt, gell? Ich glaube, es ist so 10 gewesen.
Also 10 schaffen wir easy.
Von den Kleinen?
Ja.
Also von denen vom öffentlichen Hai, oder?
Ja.
Glaubst du auch, oder?
Also so
hey, das könnten wir mal challengen.
Mit und während dem
Podcast machen.
Aber wir haben wirklich wir haben die halben Käse zum
Abschluss. Ja, der Leib, genau. Oder? Der
halbe Leib. Am 18. Morgen in einer Woche machen wir wie so ein... haben wir noch ein Alphorn-Konzert draussen bei uns. Yes. Und
18. Das ist ein Samstag.
Donnerstag, genau. So ein bisschen vor Weihnachtsstimmung bei gutem Wetter.
Ja. Und da gibt es einfach Raclette.
Okay, also drinnen kannst du Karten essen, normal essen, aber draussen haben wir Raclette. Und bei den Temperaturen, die wir jetzt, glaube ich, haben...
Ja, T-Shirt-Wetter.
T-Shirt-Wetter, ja.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist lustig. Also irgendwie kommt da in unserem Podcast da immer das Raclette ist irgendwie immer ein Thema. Koriander ist immer ein Thema. Das ist lustig.
Wobei ich glaube, Raclette haben viele Leute, also wir haben mehr Leute gern als Koriander.
Ja, das ist sicher. Das
Koriander ist ja immer weniger. So... Aber es ist schon lustig, ich meine, früher Koriander nie. Und jetzt liebe ich Koriander.
Genau, gleich. Also in der richtigen Menge, oder?
Ja, aber Koriander darf es wirklich auch zum Teil mal richtig viel sein.
Ich weiss es auch, dass ich in Mexiko einiges bin und so gefreut auf einen Seafood-Salat. Kennst du die italienischen Meeresfrüchte-Salat? Ich habe mich so gefreut auf den. Und es ist einfach...
voll mit Koriander.
Und ich habe gesagt, hey, das ist dann wie so. Da habe ich es lieber dann ein bisschen reduziert. Yes. Hey, jetzt kommen wir zum Einstieg, als ich dir gesagt habe, die Gutzli-Frage. Die Weihnachts-Gutzli-Frage, da kommen gerade die Fragen sind, die Nadia im letzten Podcast gestellt hat. Und zwar will sie von dir wissen, muss ich das schnell lesen. Wenn du deine Augen schließt und an deine Kindheit denkst, was für Gerüche kommen dir in den Sinn?
Hey, das ist Lasagne. Also wir haben extrem viel bei meinem Nani gegessen.
Mhm. Also Nani ist deine
Großeltern. Wo wir in die Schule gegangen sind. Und sie ist, mit 93, kocht immer noch. Und so Lasagne ist extrem hoch im Kurs gewesen. Herdöpfeltorte, das ist so eine Bündner Spezialität.
Herdöpfeltorte.
Hey, das ist wie so, du machst einen Herdöpfelteig und dann tust du den aufs Blech relativ flach ausstreichen, also dass er max 4-5 mm hoch ist. Und dann kommt Speck drauf und Kümmel.
Ja,
und
Kümmel.
Und dann tust du es im Ofen backen.
Das ist lustig, wir haben in Italien habe ich eine Pizza di Patata, wo auch den Teig als solches aus Herdöpfel gemacht hat. Viel Olivenöl, Pfeffer und backst es aus. Wahnsinnig.
Ja, wir machen es mit Butter.
Ihr möchtet also Butter,
Butter. Hey, das sind wirklich so, und das sind auch wie so Gerüche, wo ich, also wenn ich daran denke, ich habe die immer noch in der Nase. Ich kann es wirklich so...
Du könntest es zeichnen, beschreiben. Ja.
Oder ihre Rahmsauce zu den Schnitzel oder das sind auch, das sind wirklich so, oder Gebunds.
Ja.
So, und gell, es ist halt schon, meine Bündner Küche ist schon relativ deftig. Mhm. Und die haben ja auch deftig, also schmeckt dann ja auch so recht nach dem, ja, und dann aber auch wie so
Knoblauch?
Nein. Gut, ich vertrage Knoblauch nicht. Knoblauch habe ich immer schon ein bisschen.
Ja.
Und dann ist auch lustig, weißt du, wie so also negative Sachen hast du ja dann auch. Schmeckst du
oder hast du ja. die auch noch drin, ja?
Ja.
Klar. Darum hast du ja, das erinnert dich, dass du genau. es nicht gerne hast. Ja. Oder nicht magst du ja. vertragen. So Allergiegeschichten und genau. so, oder? Das ist ja.
Aber so, das sind schon diese. Also, wenn du wirklich so ins Haus zu ihnen reinkommen bist, dann bist du erst in den so Eingangsbereich gelaufen, dann bist du in die Küche gekommen, oder, wo der Esstisch war. Und dann hast du es einfach wirklich schon vor dem Haus zum Tag geschmeckt, dass es jetzt gibt. Und das ist so richtig gut gewesen.
Und ich glaube, das haben wir alle. Und ich bitte jetzt euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, daheim beim Hören, macht mal eure Augen zu. Ja, was kommt euch dort in den Sinn? Was für Gerüche sind da in der Nase, im Hirn? Und meldet uns über Instagram oder auch mit einer Mail oder ja, Leute da. Oder schreibt sie einen Kommentar von dieser Folge, das wäre ja noch viel besser.
La Bessia Nummer.
La Bessia, ja genau, sehr gerne.
Jetzt musst du eine anstellen.
Wir sind am Morgen am 8. schon da.
Jetzt musst du eine anstellen, die nur deine Fragen beantwortet.
Ja, also nochmal, Nadia, wenn du mich hörst, danke vielmals für diese Frage. Ich habe eine sehr, sehr wunderschöne Frage, die uns hier zurückversetzt in die kindlichen Gerüche. Also, Kuchengerüche nicht mehr. Wunderbar. Und jetzt bin ich gespannt, Christian, was du für eine Frage für uns, respektive für den nächsten Gast, wie bereitest du dich? Wie immer natürlich spät dran. Ich weiss es nicht, wer der nächste Gast sein wird. Wo ich darf in deinem Namen stellen?
Hey, was ja immer extrem spannend, also was ich immer sehr spannend finde, was ist so deine Henkersmahlzeit? Wenn deine Stunde geschlagen hat und du weißt es, und was ist dein letzte Mal?
Hat sie passt, Ding müssen sie fragen. Ich weiß nicht, also nicht negativ beachtet, ich finde, das passt. Sehr gut zu dir. Was ist deine Henkersmahlzeit? Und wenn wir es noch weiterführen und so, was trinkst du dazu?
Genau.
Ja, das ist ja noch spannend.
Was wäre denn deine Sergio?
Mann, im Fall, ich bin der Host, nicht du. Was wäre meine Henkersmahlzeit? Boah. Raclette ist es nicht. Ja. Ich glaube, ich habe gerade gestern Geburtstag gehabt übrigens und bin dann eingeladen.
Happy Birthday.
Danke, bin dann eingeladen bei meinen Eltern. Und wir haben so ein Rezept, das halt als Kind schon sehr gut funktioniert hat, von meiner Nonna. Die heissen alle Nonna-Plätzli.
Aha.
Und das sind so ganz hochdünn, ja, wenn möglich mit der Maschine geschnittene Rindshofplätzli. Wo du anpanierst, also ohne Ei oder so.
Aber klopfst du sie?
Ja, also wenn sie genug dünn sind, dann musst du okay. sie nicht. Es gibt dann so kleine Plätze. Und du musst sie nur im Paniermehl wenden, andrücken gut, dann im Olivenöl schnell möglichst heiß an die Grenze gehen und möglichst schnell also ausbauen. Das ist ja wie ein Schnitzeli, aber es wird dann so knusprig. Und dann mit Rosmarinherdäpfeli oder mit Nudeln, ja, Zitronen drüber. Ich glaube, das ist, ja. Ich glaube, das wäre meine Henkersmahlzeit. Also, as simple as possible. Aber ja, mit der Rindshoft ist es ja nicht gerade. Also, ja. Könntest du ja günstig machen, aber nein, es funktioniert eben nur mit der
Rindshoft. Kobe-Rindshof.
Wie?
Kobe-Rindshof.
Ja. Und ich glaube, das wäre die. Und deine, Christian?
Hey, Blutwurst.
Nein. Nein. Wirklich? Ja. Wo ist die heute noch?
Hey, wir haben jetzt gerade am Sonntag haben wir Blutwurst daheim, also im Bündnerland gemacht. Wir haben es vom Markt, von Felkirch, aber die ist jetzt nicht, also wir haben sie auch schon viel, viel besser gehabt von dort. Aber so Blutwurst ist wirklich so, habe ich schon cool gern.
Also nein, ich habe jetzt nicht nein gesagt.
Weil Blutwurst und Champagner.
Ja, nein, ich weiss, es funktioniert. Will ich das ungern oder so. Es hat mich jetzt einfach, ja, das ist sehr speziell, weil heute Tag, ja, du kommst sie noch über so Metzgerte. Aber sonst, ja, ist das, früher ist es schon etwa auf einer Karte gehabt, oder Blut und Lebenwurst.
Ich glaube auch so ein Gericht, wo die Leute, also wo eben die Leute gerne haben oder nicht gerne haben.
Ja. Hast du Globi-Bücher gelesen?
Ja.
Es gibt eine Szene mit dem Globi, wo er am Tisch hockt und ein Blutwurst isst und dann spritzt das so raus. Und dann bastelt er sich aus der Gabel so einen verkehrten Schirm, damit es eben nicht, dass es nicht angespritzt wird vom Blut. Und für mich ist es auch so, Blutwurst, ja, das ist einfach, da stichst du rein und es wird jemand gemetzelt. Also Blut überall, oder? Wegen dem Globi. Kennst du die Szene?
Ja.
Also gut.
Hey, aber Blut ist, am Anfang habe ich es, also gerne wirklich auch schon mit 5, 6, 7 Mal halt.
Es hat einfach dazugehört, ja?
Das hat halt dazugehört. Und ja. Leberwurst auch. Und Leberwurst ist eigentlich schon immer gegangen, aber mittlerweile habe ich Blutwurst
lieber
extrem gern. Vor allem wie so mit so ein Gröstel, weißt du, so mit Herdöpfeln anbräteln und nachher dann noch Blutwurst drunter und dann noch leicht und scharf anbraten.
Also du tust Blutwurst verschneiden dann?
Genau, du tust zuerst Herdöpfeln anbraten und nachher tust du die Blutwurst rein verdrücken.
Mhm.
Und dann tust du die auch nochmal so leicht anbröteln, dass sie leicht crispy wird. Und dann noch Kümmel drauf, das ist grossartig.
Der Kümmel, hey, der muss sein, das ist doch auch etwas wie Koriander.
Aber ich habe es schon gerne.
Ja, logisch. Es gibt im Südtirol ja den Kümmelspeck, das Kümmelbrot. Ne? Das ist ja noch sehr intensiv. Darum hast du auch gerne Krebeli, oder? Ah nein, ist Anis.
Krebeli, Anis, ja. Aber auch erst seit kurzem. Also seit kurzem. Also wir haben auch, aber das ist ja wie so, Fenchel ist auch wieder so,
ja.
Also wir haben ja einen Fenchelschnaps oder einen Fenchelbrand aus Meierfeld von der wunderbaren Familie Liebkunz, wo wirklich das beste Verdauungsschnaps eigentlich überhaupt ist.
Mhm.
Und ist so intensiv nach Fenchel und das ist auch so, entweder die Leute lieben es, also wenn sie nur schon daran schmecken, so boah, etwas Grossartiges. Oder du kannst es einfach nicht trinken.
Kannst es nicht. Wir haben, kennst du Finocchio? Also es ist der wilde Fenchel in Italien, der wächst in unserem Garten überall. Und die haben Blüten. Und unsere Familie hat dann das amix, die Blüten geschnitten, getrocknet und die kleinen Sämeli rausgesäbelt. Also auch heute noch daheim, das Gewürz muss es mal geben. Und es sind eigentlich mini Fenchelblüten-Sämeli. Aber der wilde Fenchel hat halt noch einen anderen Touch im Geschmack als jetzt der normale. ja, ich muss es unbedingt mal geben. Jetzt kannst du über Hartäpfel, Fisch, geht alles. Macht, weiss ich, was ich dir zu Weihnachten schenke, siehst du? Christian, ey, schau jetzt, wir sind auf 57 Minuten 32. Wir sind perfekt in der Zeit. Ich möchte aber nicht, dass du jetzt, wenn du unbedingt etwas willst, sagen, dir jetzt irgendwie das Wort abwürgen. Jetzt wäre der Moment, so die Stadt Luzern und die Schweiz noch etwas zu sagen.
Hey, schöne Weihnachten, schöne Festtage. Geniessen mit euren Liebsten und Familie. Und dann ganz einen guten Rutsch ins 2026 und ganz ein erfolgreiches Jahr. Hebt euch Sorge.
Super.
Und danke dir, Sergio.
Danke dir, Christian, für deine Zeit. Es hat mich mega gefreut, dass du da gewesen bist. Ich schätze dich sehr als Person, ich schätze dich sehr als Gastronom. Und ja, vielleicht komme ich tatsächlich heute noch vorbei, wenn es dir ein Lied schnell ein Raclette kann.
Sehr gut.
Und freue mich, dich bald wieder zu sehen. Super. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich verabschiede mich persönlich auch bei euch. Wir werden im Januar die nächste Folge haben. Das wäre dann die schon bald die 7. Folge, ja, glaube ich. Ja, spreadet den Podcast weiter. Es ist mega toll. Es trägt richtig gut mit diesem Podcast. Und ich bin mega happy, dass euch das gefällt. Wünsche euch auch wunderschöne Weihnachten, schöne Festtage und einen ganz guten Rutsch. Von meiner Seite, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Crudo, willkommen in der Welt von der Kulinarik. Bis dann, Cin Cin und einen guten Tag.